Es braucht keine Angst haben, dass er jetzt von einer KI neutral, inhuman gesteuert durch irgendwelche Krankenhausflure laufen muss. Also das ist noch weit weg. Aber man muss die Dinge nutzen, wie wir ja auch vieles andere nutzen. Die KI wird auch zum Beispiel im EKG lesen. Das ist auch ganz anders als früher. Da hilft uns das natürlich sehr.
Und Steuerung verstehe ich jetzt nicht, den Patienten über den Patienten zu bestimmen, sondern ihn in die richtige Ebene zum richtigen Zeitpunkt zu bringen, damit er nicht die wichtigen Termine, die wirklich dringlich sind, verstopft. Und das heißt, da müssen wir uns wirklich über digitale Ersteinschätzung, über Teampraxen, über Delegation, Konzepte überlegen. Und wir müssen trotzdem noch den Direktzugang zum Kardiologen im Sinne von Dauerbetreuung uns überlegen.
Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen.
Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 des Impulsexpertengesprächs. Wie gut sind Herzpatienten heute versorgt? Was bringt die Zukunft?
Darüber sprechen wir jetzt mit den beiden Kardiologen, Professor Dr. Thomas Vogtländer, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung und ärztlicher Direktor der Frankfurter Diakoniekliniken, und mit dem Kardiologen Dr. Norbert Smetag, Vorsitzender des Bundesverbands niedergelassener Kardiologen, BNK, und mit eigener Praxis in Kirchheim unter Teck.
Wir, das bin ich, Ruth Ney, Medizinredakteurin der Herzstiftung, und ich mache diese Impuls-Sonderfolge gemeinsam mit meinem Kollegen Michael Wiechert, dem Pressesprecher der Herzstiftung. Professor Vogtländer, Dr. Smetag, wir begrüßen Sie beide ganz herzlich hier in den Räumlichkeiten der Deutschen Herzstiftung. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Starten wir doch vielleicht gleich mit dem für Herzpatienten wichtigen Thema der Terminnot beim Kardiologen.
Die Deutsche Herzstiftung als Organisation mit über 100.000 Mitgliedern, die Mehrheit Herz-Kreislauf-Patienten, hört aus ihren Mitgliedern heraus doch immer wieder, dass es mit den Terminen schwierig ist, einen Termin zeitnah zu bekommen. Es geht da teilweise um Monate, die man auf einen Termin warten muss. Jetzt, Herr Dr. Smetag, woran liegt das, dass es dazu kommt, dass es eben längere Zeitfenster bedarf, um an einen Facharzt, einen Kardiologentermin zu gelangen? Haben wir zu wenige Kardiologen oder ist es ein Problem des Systems durch Fehlsteuerung?
Ist ein multifaktorielles Geschehen, wie es so schön heißt. Also eins ist sicher, wir haben eine sogenannte Bedarfsplanung. Die Bedarfsplanung legt ja fest, wie viele Kardiologen sich niederlassen dürfen. Und die ist starr. Also da gibt es keine wesentlichen Ausnahmen. Es gibt sehr selten Sonderbedarf. Das heißt, damit ist schon mal die Zahl der Kardiologen fix. Damit ist logischerweise bei einer älter werdenden Bevölkerung nicht immer eine bedarfsgerechte Konstellation vorhanden. Und da kardiovaskuläre Erkrankungen ja häufig und zunehmend sind, haben wir da auch schon mal ein Missverhältnis, mal so zu nennen. Natürlich haben wir auch ein Problem der Steuerung. Wir haben eben einen Punkt, dass die Strukturen des Filters nicht immer perfekt sind. Wir haben das Problem natürlich, dass der Anspruch der Patientinnen und Patienten gewachsen ist, aufgrund auch der Informationen, die man aus dem Internet bekommt. Das heißt, wir haben da eben jetzt mehr einen Bedarf, auch Bedürfnis, um es mal so zu nennen. Das möchte ich schon trennen. Bedürfnis und Bedarf sind halt doch mal zweierlei Dinge. Dass ein Bedürfnis da ist, sofort Dinge gesehen zu bekommen, verstehe ich. Aber dass der Bedarf nicht immer gegeben ist, ist das andere. Das heißt, wir müssen da auch hier, Sie sagten schon, über Steuerungsmechanismen sinnvolle entsprechende Zuordnung der Patientinnen und Patienten in die richtige Ebene bekommen. Und ich glaube, da kann man einiges tun. Da stehen ja jetzt verschiedene Reformen auch an, die das angehen sollen. Da verspreche ich mir viel. Ich verspreche mir auch viel davon, wenn man endlich das Stichwort Entbürokratisierung mal umsetzt und das Stichwort richtige Digitalisierung mal umsetzt, dann haben wir da auch mehr Valenzen. Und wir brauchen vielleicht auch in dem System, das hat man kurzfristig mal, richtige Anreizkonstellationen. Arztpraxen sind nun mal auch verpflichtet, wirtschaftlich zu arbeiten. Das heißt, wir Wir haben ja auch Angestellte, wir haben Kosten, die müssen erwirtschaftet werden. Das ist nicht das, was immer im Vordergrund steht, aber es muss beachtet werden. Und wenn entsprechende Mechanismen wie Anreizsituationen, es gab eine sogenannte Neupatientenregelung, wenn die abgeschafft werden, dann ist das natürlich auch nicht gut für die Langzeitplanung von solchen Strukturen, die sich ja finanzieren müssen. Und ich glaube, da haben wir deswegen irgendwie gesagt, viele, viele Faktoren, die eine Rolle spielen, die wir alle nach und nach angehen können und müssen. Wir brauchen eine bessere Kommunikation zwischen den Ebenen. Das fängt an zwischen Haus und Facharzt, aber auch die zwischen Facharzt und Klinik und vice versa. Also auch das spielt mit eine Rolle, eben die mangelnde Kommunikation in den Ebenen, die mag dem Zeitdruck geschuldet sein, ist aber auch der negativen oder mangelhaften Digitalisierung geschuldet. Es dürfte eigentlich kein Problem sein in der heutigen Zeit, Dinge ruckzuck auszutauschen. EPA ist ein Stichwort, die sehr, sehr viel Potenzial hat, absolut, nur sie ist noch falsch umgesetzt. Das heißt, sie haben da wieder das Problem richtig gedacht, aber noch nicht richtig gemacht. Und ich glaube, wenn man das alles beachtet, wird es mit der Terminnot auch besser. Ein Stück weit, wie gesagt, fordern wir auch ein, dass Patienten etwas Geduld haben. Und wenn der Hausarzt sagt, es ist nicht notwendig, dann ist es auch nicht so. Nur als Beispiel, ich glaube, da müssen wir alle dran arbeiten, alle Ebenen müssen dran arbeiten, da ist jeder mitgefragt.
Wie weit wächst denn der Druck noch zusätzlich durch den demografischen Faktor? Denn es gibt ja immer mehr ältere Menschen, die natürlich auch immer mehr Herzerkrankungen bekommen. Oder haben wir auch hier wieder vielleicht das alte Problem, dass wir die Risikofaktoren wie Bluthochdruck und Übergewicht nicht genug im Griff haben und ja auch damit natürlich die Gruppe der Bedürftigen groß ist?
Das ist völlig richtig. Mit zunehmendem Alter. Alter ist ja per se ein Risikofaktor. Das, also auch wenn man alles richtig macht, man wird älter, kann man wenig gegen machen. Und das ist per se auch ein Risikofaktor. Also insofern haben Sie völlig recht. Das wird mehr und mehr werden, umso mehr die Menschen auch älter werden. Vielleicht ein Punkt nochmal. Warum ist bei den Kardiologen der Druck so groß? Obwohl es ja relativ viele Kardiologen gibt. Es ist ja jetzt nicht so, dass das ganz wenige nur sind bundesweit, sondern es ist ja eine große Berufsgruppe. Und warum ist der Druck auf einen schnellen Termin so groß? Ich glaube, das liegt an den Krankheitsbildern, weil man natürlich weiß, Themen wie plötzlicher Herztod oder Herzinfarkt, das sind Krankheitsbilder, wo man wenig sozusagen Reserve hat, lange zu warten, wenn man denkt, ich habe das. Und ich glaube, das macht einen zusätzlichen Druck. Und da braucht man Vorschaltstellen, die das gut einschätzen, da werden wir sicher auch noch drauf kommen, die Symptomatologie einschätzen, aber auch einschätzen, wenn jemand fünf Hauptrisikofaktoren hat und hat irgendwelche Beschwerden, ist es sehr wahrscheinlich, dass er ein Problem hat. Wenn einer gar keine Risikofaktoren hat und komische Beschwerden hat, ist es weniger wahrscheinlich. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Besorgnis ernst nehmen, weil es sind Krankheitsbilder, wo man mit Recht besorgt ist, weil es ist die häufigste Todesursache und das ist dann schon auch eine Motivation, sich darum zu kümmern. Und das aber dann so kanalisieren, dass das System, was wir jetzt haben, ausreicht. Das wird auf gar keinen Fall größer werden. Auch die Gelder, die in die niedergelassene Medizin kommen, die werden nicht mehr werden. Auf gar keinen Fall. Die Diskussionen zeigen das ja auch. Insofern müssen wir das, was wir haben, klug sortieren, damit wir den Patienten gerecht werden, die wirklich ein akutes Problem haben. Da gibt es ja auch Mechanismen, sogenannte HAFA, Hausarzt-Facharzt-Überweisung. Das hat sich wirklich sehr gut entwickelt, dass die nicht durch den Rost fallen. Und alle anderen, die es mal abgeklärt haben wollen, da hat das natürlich auch Zeit.
Zu den Terminproblemen, da hat ja der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen zum Beispiel den Vorschlag gemacht, ein Online-Portal einzurichten, wo man dann zentral, tagesaktuell und digital Termine bekommen soll. Was halten Sie denn von dieser Idee, Dr. Smetak?
Naja, ich denke, es ist schwierig, an einer zentralen Plattform die Verantwortung zu überlassen, wo wer wie wann hinkommt. Das bedarf der ärztlichen Einschätzung am Ende des Tages. Da mag man digital voreinschätzen, aber das Problem ist doch, dass es hineinregiert in die Praxisstrukturen. Das halte ich für schwierig, muss ich echt sagen, dass man hier, wir machen das ja freiwillig im Rahmen der Terminservicestellen, da ist das ja alles noch okay, dann macht es ja auch Sinn, da geschieht es ja auch sinnvoll.
Weiteres Stellen sind die über 116, 116.
Genau, jetzt wieder ein weiteres System aufzubauen, das nochmal parallel läuft, halte ich für schwierig. Wir haben schon genug Systeme. Wir sollten diejenigen, die wir haben, richtig nutzen. Wir sollten die Dinge, die wir da eben umsetzen können, ins Feld führen. Ich sehe den Bedarf beziehungsweise das Bedürfnis der Krankenkassen, tatsächlich selbst jetzt die Steuerung in die Hand zu nehmen. Das halte ich für nicht zielführend, weil da andere Interessen sind. Die Krankenkasse ist anders interessiert an der Patientenversorgung, als es die Ärztinnen und Ärzte sind. Da möchte ich denen keine Vorwürfe machen oder da was unterstellen, aber die müssen nach ihren Beiträgen gucken und wir schauen nach den entsprechenden Bedürfnissen, Bedarf der Patienten und das ist für mich ein Unterschied. Deshalb halte ich das nicht für zielführend.
Halten Sie sogenannte Symptomchecker für eine erste digitale Ersteinschätzung als ein Instrument, das hier spürbar entlasten könnte in der Patientensteuerung?
Also ich finde es einen interessanten Ansatz. Ich meine, das muss in Pilotprojekten getestet werden und man muss einfach ein Gefühl dafür bekommen, wie das funktioniert. Aber prinzipiell halte ich es schon für eine Option, auch bei Notaufnahmen oder wo auch immer, solche Dinge dann einzusetzen, wenn in den Pilotprojekten sich zeigt, dass das auch stimmt im Ergebnis. Also das ist ähnlich wie KI, sind natürlich ganz, ganz frühe Stadien und die können in keiner Weise jetzt generalisiert empfohlen werden, sondern es muss in Projekten geprüft werden, gerne auch über Projekte der Herzstiftung, in einzelnen Umgebungen, Praxis, Notaufnahme, was auch immer. Und dann muss man das bewerten. Im Moment ist es interessant, aber man kann es nicht seriös bewerten.
Also ich würde die Kombination gut finden, Symptomchecker plus KI plus Telemedizin. Das ist für mich die Zukunft, weil man damit die Dinge nämlich relativ rasch der richtigen Ebene zuordnen kann. Und ich glaube, da liegt die Zukunft drin. Aber wir müssen, und da darf man nie vergessen, wir haben noch viele Patienten und Patienten, die sind noch mal nicht digital affin. Die dürfen wir nicht vergessen. Mhm. 20% der Bevölkerung hat kein Smartphone. Und gewisse Dinge, als Beispiel, die elektronische Patientenakte können Sie sinnvoll nur mit dem Smartphone nutzen. Und das sind alles Dinge, die müssen mitgedacht werden. Wir dürfen hier nicht Menschen am Wegesrand liegen lassen, die sogar diejenigen sind, die es häufig am meisten benötigen. Also das muss immer mitgedacht werden.
Mhm. Aber vielleicht jetzt mal für unsere Patienten. Im Moment ist der seriöse Arzt der Hauptansprechpartner. Aus Hausarzt-Fahrarzt-Ebene und auch im Krankenhaus. Und das ist sozusagen, sind Hilfsmittel, die wirklich eine gute Zukunft haben. Aber es braucht keine Angst haben, dass er jetzt von einer KI neutral, inhuman gesteuert durch irgendwelche Krankenhausflure laufen muss. Also das ist noch weit weg. Aber man muss die Dinge nutzen, wie wir ja auch vieles andere nutzen. Die KI wird auch zum Beispiel beim EKG lesen. Das ist auch ganz anders als früher. Da hilft uns das natürlich sehr. Und auch es gibt ja Studien, wo allein die Analyse des Gesichtes mit KI oder der Augen mit KI schon ganz, ganz viele Informationen geben, was wir früher dem klinischen Blick des Doktors zugeordnet haben. Das mag auch gut sein. Umso älter man wird, umso besser wird das. Aber wahrscheinlich ist am langen Ende die KI auch bei diesen Dingen viel, viel besser als der einzelne Doktor. Aber wie gesagt, im Moment ist durchaus die Chance, dass man noch einen Arzt trifft. Das soll schon zur Beruhigung gesagt werden.
Wir haben ja viele Ärzte, dürfen wir nicht vergessen. Wir haben so viele Ärzte in Deutschland wie noch nie. Die Arbeitszeit ist etwas gleich geblieben. Das heißt, die haben nicht mehr unbedingt die da sozusagen da. Wir haben genug. Und da völlig richtig. Es ist die Zukunftsperspektive, um eben Mangelprobleme zu beheben. Terminnot ist ja einer dieser Mangelprobleme. Und da muss man halt neben den technischen Dingen auch Teampraxen sich vorstellen, Delegation, dass eben tatsächlich eine gut ausgebildete MFA oder ein Physician Assistant durchaus auch erstmal Erstanlaufstelle mal sein kann, neben KI oder und dann eben, dass jemand da ist. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich glaube, deshalb gibt es da auch verschiedene Anläufe, verschiedene Modelle und die müssen jetzt umgesetzt werden und müssen sozusagen ans Netz und damit dann das Beste dann schlussendlich dann wie immer in einem gewissen Wettbewerb dann auch sich durchsetzen kann. Das halte ich für einen ganz wichtigen Aspekt. Da ist die Politik jetzt gefordert, die ist ja dran und ich hoffe, sie kommt dann auch jetzt so richtig in die Gänge.
Die Terminnot in der Praxis, die versteckt mitunter ein Problem an anderer Stelle, nämlich im Krankenhaus in der Notaufnahme. Denn wenn man keinen Termin in der Praxis kriegt und es geht einem trotzdem schlecht, dann geht man in der Not dann in die Notaufnahme. Und auch da versucht man das jetzt deswegen neu zu strukturieren mit der Notfallreform. Nämlich es soll integrierte Notfallzentren geben, bei denen dann als erste Säule eine Ersteinschätzung an einem ja quasi Tresen erfolgen soll. Wie schätzen Sie denn das ein, Professor Vogtländer, für die Chest Pain Units in den Kliniken? Muss ich da vielleicht als Patient ein bisschen die Sorge haben, ja, an so einem Ersteinschätzungstresen dann erstmal eine Weile hängen zu bleiben?
Also das Konzept ist, glaube ich, gut, wenn man es jetzt über alle Krankheitsbilder sieht, weil die Notaufnahmen, das sind ja nicht nur Herzpatienten, sondern sind auch viele mit Erkältungserkrankungen, haben sich geschnitten, kleine chirurgische Dinge, die dramatisch aussehen, aber vielleicht nicht dramatisch sind, mit einer Unterblutung vom Auge. Und das sind ja ganz, ganz zahlreiche Krankheitsbilder. Was die Chest Pain Unit betrifft, die hat ja so eine spezielle Position innerhalb der ganzen zentralen Notaufnahmen, was ja ein Riesenerfolg der Kardiologie ist, weil dadurch auch die Herzpatienten aus diesem Wust einer Notaufnahme, wo alle Krankheitsbilder sind, direkt in eine spezialisierte Unit kommen. Und de facto kommen dort Patienten hin, die mit dem Krankenwagen eingewiesen werden. Da ist ja auch schon so eine Art Tresen im Krankenwagen gewesen. Oder Selbsteinweiser. Das ist aber unterschiedlich ausgeprägt. Bei uns hier in Frankfurt ist es sehr ausgeprägt. Da machen wir in der Tat selbst so eine Ersteinschätzung. Aber in vielen Krankenhäusern kommen in die Chest Pain Unit fast nur Patienten über den Krankenwagen. Korrigiere mich, wenn es anders ist. Das heißt, die fallen eigentlich so ein bisschen da raus. Ansonsten ist dieser gemeinsame Tresen, so heißt das ja, eine sehr, sehr gute Einrichtung. Es steht und fällt, wie so oft, immer mit dem, der dann da sitzt. Das ist ja bei der 116, 117 auch so. Das steht und fällt mit dem, der da am Telefon ist. Also wir können, das sind ja immer so Systeme, die sich gut anhören. Die werden aber erst positiv gefüllt durch Personen, die dann auch so kompetent sind, die Systeme wirksam werden zu lassen. Das darf man auch nie unterschätzen. Das ist ja auch wie jetzt, wenn Sie die 112 anrufen, das kann der richtig einschätzen oder nicht so richtig einschätzen. Das wird zwar auch immer besser, weil die auch trainiert sind, auch im Hintergrund so Kontrollmechanismen haben, aber sie sind abhängig von jemandem, der das dann richtig einschätzt und nicht sagt, die Luftnot, das haben sie schon immer gehabt, ist nichts, und dann war es doch eine Lungenembolie. Also das sind dann, darf man nicht vergessen, dass es auch da wieder darauf ankommt, dass gut ausgebildete Leute an diesen entscheidenden Positionen sitzen.
Aber ich glaube, man muss es tatsächlich neben dem Tresen ergänzen durch die digitale Ersteinschätzung, um das ja nicht trotzdem eine Überschwemmung der Notaufnahmen zu haben. Und es muss eine Verbindlichkeit her. Es gibt ja andere Länder, wo das praktiziert wird, Dänemark als Beispiel, wo eben doch eine klare Zuordnung stattfindet, immer eine Ersteinschätzung und der Patient sich auch dran halten muss. Halte ich für richtig, weil dann haben wir diese Steuerung, die wir ja wollen, nämlich dass eben, und ich bin da voll dabei, der gemeinsame Tresen ist dann wichtig, aber dann soll sozusagen diese digitale Ersteinschätzung überprüft werden und dann geht es auch schneller und dann kann in die richtigen Ebenen zugewiesen werden, damit eben nicht das doch wieder zu einem Überschwemmen der Notaufnahmen führt, halte ich das für einen wichtigen Faktor.
Wenn wir jetzt den Blick von der Notaufnahme auf die Praxis des niedergelassenen Kardiologen lenken, in Ihrer Praxis kommt es sicher auch vor, dass Patienten zu Ihnen kommen, die genauso gut hätten vom Hausarzt versorgt werden können. Wenn ich jetzt als Herzpatient zu Ihnen in die Praxis komme, wie ist denn da die Unterscheidung? Ab wann gehöre ich zu Ihnen, zum Kardiologen? Und wann zum Hausarzt?
Das ist ganz einfach. Wenn Sie keine Überweisung mitbringen, haben Sie schon ein Problem. Das heißt, der Hausarzt muss Sie zuerst gesehen haben. Das ist bei uns auch die klare Sprachregelung am Telefon. Haben Sie eine Überweisung, hat der Hausarzt Sie gesehen? Und weil das sagen wir immer, wir sind nicht die Filterstelle. Die erwarten wir tatsächlich von der Hausarztstruktur. Und damit ist das für mich schon mal vorgefiltert. Das heißt, ich erwarte, dass da der Patient auch zu mir gehört. Dass das nicht immer so ist, hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen, dass natürlich auch Hausarztpraxen überlastet sind und bisweilen natürlich großzügig Überweisungen ausstellen, das ist uns bewusst. Nichtsdestotrotz ist da die Kommunikation wichtig. Wir haben eine sehr enge Kommunikation zu unseren Hausarztstrukturen. Wir haben noch im Faxzeitalter, jetzt wird es dann digitaler, Bögen ausgestellt, wo der Hausarzt seine Dringlichkeit draufgeschrieben hat, konnte ankreuzen, sofort eine Woche, vier, und damit wurde das terminiert. Das heißt, damit da auch ein entsprechender gute Versorgung im Kontext der gemeinsamen Kommunikation stattfindet. Problematisch sind halt Patienten, die außerhalb des Hausarztes einen Termin wollen. Weil wir sagen, wir können das nicht und wollen das auch nicht erst einschätzen. Gehen Sie bitte zu Ihrem Hausarzt, und wenn der guten Grund sieht, weiß der, wie er an die Termine rankommt, wir vergeben. Wenn, dann erst wirklich in Monaten einen Termin. Wir sind nicht gegen die freie Arztwahl, sagen aber bewusst, dann müssen Sie tatsächlich mehrere Monate warten, Ja, aber das ist eher selten, glücklicherweise. Die Patienten sind dann vernünftig, gehen dann zum Hausarzt und so funktioniert es auch ganz gut. Natürlich, wenn wir am Telefon hören, dem geht es ganz, ganz schlecht, werden wir da gleich sagen, dann rufen wir den Notarzt an. Auch keine Frage. Umgekehrt, denke ich, versuchen wir natürlich Patienten auch, wenn sie dann bei uns sind und schwere Erkrankungen zu haben, schon darauf hinzuweisen, dass sie auch regelmäßig kommen. Aber das ist eine andere Entität. Ich spreche jetzt mal von dem Patienten, der neu kommt und unbedingt einen Termin möchte. Klare Diktion bei uns, Hausarzt zuerst, dann wir.
Da ist Baden-Württemberg natürlich auch in gewisser Weise Vorzeigeregion mit den hausarztzentrierten Versorgungsmodellen. Und ja, in diese Richtung zieht jetzt auch der Plan der Bundesregierung, fachärztliche Ressourcen effizienter zu nutzen, nämlich durch das sogenannte Primärarztsystem, wodurch Patienten besser durch das Gesundheitssystem geleitet werden sollen. Sie würden also sagen, das ist dann durchaus der richtige Weg, weil Fachärzte wie die Kardiologen dann eben nicht mehr so ohne weiteres, ohne Überweisung von einem primärversorgenden Arzt, dann angesteuert werden können durch die Patienten.
Es ist immer schon in der Sprache vom Primärversorgungssystem. Man spricht nicht immer vom Primärarztsystem, was schon hinweist, dass man sich Gedanken macht, ob das verschiedene Ebenen sein können, die als Anlaufstellen dienen. Natürlich, da gilt es auch, sich klarzumachen, dass wir einen Hausarztmangel ja haben. Das heißt, viele Sitze sind nicht besetzt. In Baden-Württemberg haben allein 1000 Hausarztsitze nicht besetzt. Heißt, da ist ein Mangel ja schon mal in dieser Grundversorgung vorhanden. Also müssen wir uns da auch geschickte Wege einfallen lassen. Und da wird man auch um eine digitale Ersteinschätzung, um Teampraxen, um Delegation gar nicht rumkommen, um überhaupt damit um sinnvolle Überweisungen auszustellen. Und wir müssen trotzdem noch den Direktzugang zum Kardiologen im Sinne von Dauerbetreuung uns überlegen. Wir haben ja unsere Device-Patienten, unsere Defibrillatoren-Patienten oder Schwerherzinsuffizienten-Patienten, die wir regelmäßig sehen müssen. Da soll es nicht immer an der Überweisung scheitern. Da könnte man sich Jahresüberweisungen vorstellen oder was auch immer. Wichtig ist, dass die Kommunikation nicht verloren geht zum Hausarzt.
Gibt es denn, wenn man so an eine idealtypische Reise eines Patienten zwischen Klinik, niedergelassenen Kardiologen und Hausarzt denkt, gibt es da eine perfekte Reise?
Ja, also es gibt ja Systeme, die das abbilden, ähnlich wie sie es ja in Baden-Württemberg machen. Aber ich will auch mal das Thema Belegarztsystem in die Diskussion bringen. Das heißt, dass der Facharzt, also zumindest die Ebene niedergelassener Kardiologe und Krankenhaus, kann sehr gut überbrückt werden durch so ein Belegarztsystem. Das ist jetzt auch ein bisschen in der Diskussion. Es ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr schönes System, weil die Patienten sich sehr gut aufgehoben fühlen, weil sie immer denselben Ansprechpartner haben. Ein Problem der heutigen Medizin, gerade der Krankenhausmedizin, ist ja durch diese Arbeitszeitstruktur, dass sie ganz selten denselben Arzt haben auf Stationen, weil durch Dienste und Schicht und so weiter haben sie häufig gar keinen konstanten Ansprechpartner mehr. Und das Belegersystem, das kann das ein bisschen kompensieren, dadurch, dass es immer wieder derselbe Ansprechpartner ist. Das ist ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht. Und die Verzahnung zu den Hausärzten muss, ähnlich wie in Baden-Württemberg, über diese Vernetzung von den niedergelassenen Kardiologen mit Hausarztnetzen, Primärarzt- oder Primärversorgungsstrukturen, das ist sicher der bessere Begriff, erfolgen. Und nur so kann man das vernünftig steuern, weil dann auch die Kommunikationswege zwischen den Ebenen viel kürzer sind. Und ich glaube, jetzt aus Patientensicht ist ganz, ganz wichtig, dass er sich aufgehoben fühlt in dem System und nicht irgendwo dann hängen bleibt, sei es bei den Terminen in 6 Monaten oder sei es mit der Überweisung vom Hausarzt, mit denen er dann gar nicht weiß, wo er hingehen soll, oder er kommt gar nicht zum Hausarzt, weil der Hausarzt schon keine Termine hat. Also ich glaube, wir müssen schon aus Sicht des Patienten das so gestalten, wie der Dr. Smetak das ja auch sagte, der muss kompetent werden in der Einschätzung seiner Beschwerden, soweit es dem Patienten möglich ist. Und dann muss es möglich sein für ihn, strukturiert, ohne in so eine Bittstellerposition zu geraten oder in so eine Position zu geraten, der am hartnäckigsten ist, kriegt dann den Termin. Das sind ja alles so Mechanismen, die man nicht gutheißen kann. Dann brauchen wir eine Systematik, die funktioniert.
Wenn wir, gerade ist es angesprochen worden, über sektorenübergreifende Strukturen sprechen. Die Bundesregierung strebt jetzt zugleich eine Stärkung der Ambulantisierung an, also Umstrukturieren des Krankenhausbereichs und fördert eben stärkere Ambulantisierung. In der Kardiologie sind damit zum Beispiel mehr Herzkatheter in einer Praxis möglich. Ein teurer Klinikaufenthalt wird dadurch vermieden. Wie sehen Sie das für die Patientenversorgung?
Ganz still ist ja am 01.01.26 was passiert, was Jahrzehnte gefordert wurde. Und zwar ist über die sogenannten Hybrid-DRG ein Mechanismus entstanden, der die Ambulantisierung boostert. Weil es ist eine Vergütungssituation, bei der man genauso viel Geld bekommt, wenn der Patient am selben Tag geht oder wenn er nach zwei Nächten geht. Jetzt mal Hybrid-DRG. Also nicht wie früher die DRG, die einen Krankenhausaufenthalt immer erforderlich gemacht hat. Und diese Systematik wird, und jetzt ist das Jahr noch ganz neu, wird innerhalb des Jahres zu einer kompletten Verschiebung der katalogischen Landschaft führen, weil, wie Sie es gesagt haben, teilweise niedergelassene Kardiologen Sachen machen können, die sie früher nicht machen durften, zum Beispiel elektrophysiologische Untersuchungen. Katheter, Koronarangraphie und Dilatation, das war ja häufig in größeren Praxen schon auch früher möglich. Aber auch die Krankenhäuser unter Druck geraten, diese Struktur anzubieten, weil wenn sie die Patienten stationär liegen lassen, kriegen sie immer dasselbe Geld, als wenn sie es ambulant behandeln würden. Und diese ambulanten Strukturen haben viele Krankenhäuser noch nicht verfügbar und haben natürlich auch nicht das Personal und diese Dinge. Also es wird trotzdem einen Umstrukturierungsprozess in der Kardiologie geben, der so noch nie da war. Gerade in der Elektrophysiologie, die ja früher ambulant überhaupt nicht ging und jetzt tatsächlich in vielen, vielen Fällen möglich wird. Bei den Koronarangraphien ist es schon ein längerer Prozess, dass es ambulant läuft. Bei den Koronardilatationen und Stentimplantationen war das schon immer möglich, wurde aber an ganz wenigen Stellen eigentlich nur tatsächlich praktiziert. Auch das wird jetzt viel, viel mehr werden. Also das ist gut, dass Sie es ansprechen. Das ist eigentlich die große Änderung in der klinischen Kardiologie, interventionellen Kardiologie, die seit 01.01. stattfindet und in der Öffentlichkeit gar nicht so präsent ist und aber vieles, vieles ändern wird. Hin zu mehr Ambulantisierung, was sinnvoll ist.
Und was bedeuten diese Hybrid-DRG für den niedergelassenen Bereich? Die Ambulantisierung umzusetzen, die bedeutet ja für niedergelassene Ärzte auch, dass sie in neue Strukturen und Geräte investieren müssen. Können sich denn das die meisten Kardiologen oder Kollegen überhaupt so ohne weiteres leisten, Dr. Smetak?
Diese Hybrid-DRGs waren ja überfällig, weil andere Länder uns das ja vormachen, dass eine Ambulantisierung möglich ist bei diesen Krankheitsbildern. Wo es nicht geht, da gibt es sogenannte Kontextfaktoren, darf ja weiterhin in der Klinik der Patient entsprechend untersucht und betreut werden. Der Punkt der Finanzierung ist ein gewisser Punkt, weil im Moment noch eine sogenannte Degression vorgesehen ist. Es ist vorgesehen, diese Hybrid-DRGs abzuwerten über die Zeit. Da muss man natürlich vorsichtig sein, wenn Investitionen stattfinden, wo auch immer, ob jetzt im Niedergelassenen- oder Klinikbereich, müssen die ja irgendwo langfristig gedacht werden. Und deswegen,
das heißt, die Leistung, die jetzt bezahlt wird, wird in dieser Höhe nicht auf Dauer so bleiben.
Richtig. Es ist ein Herunterführen auf sogenanntes EBM-Niveau bis im Jahr 2030 gedacht, in den nächsten 5 Jahren. Das Abschmelzen ist schwer nachvollziehbar, weil natürlich der Anreiz, das so zu tun und wirtschaftlich zu investieren, ein Problem darstellt. Ich glaube, trotzdem, da wird man doch dran gehen müssen, da wird man auch mit der Politik drüber reden müssen, wie man damit umgeht. Ist das auch ein Gamechanger schlichtweg, weil ich davon überzeugt bin, dass natürlich eine ambulante Betreuung A von Patienten gewünscht ist und B sicher und kostengünstig am Ende des Tages durchgeführt werden kann. Die Hybrid-DRG ist nicht ganz so umfangreich wie die Krankenhaus-DRG, die ist ja schon etwas niedriger, weil es eben in der Kombination ermittelt wurde zwischen bis jetzt ambulant und stationär. Da ist bei manchen Untersuchungen gab es die noch gar nicht. Was ein großes Thema war, waren die Sachkosten, die da eine Rolle spielen, aber es wird zu differenziert. Ich sehe ein großes Potenzial, wie Professor Vogtländer. Finanzierung muss gesichert sein langfristig. Der Katalog wird sicher noch ausgebaut werden, weil wir immer in der Entwicklung sind, was die Methoden und die möglichen Problempunkte durch Methoden betrifft. Und ich glaube, da liegt für den Patienten viel drin. Aber wir müssen es jetzt im Kontext auch sehen mit anderen Reformen, der Krankenhausreform, die ja womöglich gewisse Kliniken vom Netz nimmt. Wer übernimmt dann dieses auch Hybrid-DRG-Technische? Und wir müssen natürlich auch sehen, dass manche Krankenhäuser sich noch schwer tun mit der Ambulantisierung. Also, das sind noch einige Faktoren zu klären. Es kam jetzt doch sehr, sehr rasch die Geschichte in dem Umfang. Wir wussten, es kommen Hybrid-DRGs, dass der Katalog so umfangreich wird. Das war nicht vorherzusehen, das soll man klar formulieren. Also da müssen sich erstmal die Strukturen auch dran gewöhnen. Das wird noch einen Umgewöhnungsprozess brauchen. Der Patient, die Patientin wird profitieren. Ich denke, das ist doch ein positiver Ansatz.
Nochmal kurz für unsere Zuhörer erklärt, was steckt denn hinter dem Kürzel DRG?
Diagnosis Related Group, das ist einfach eine Einschätzung eines Krankheitsbildes als Grundlage einer Vergütung. Es gibt seit jetzt 20 Jahren in der deutschen Medizin, ist eigentlich das Grundelement für die Finanzierung von Krankenhausleistungen. Ich wollte vielleicht noch was ergänzen, auch wieder aus Patientensicht. Ambulantisierung ist ja gut, aber sie geht natürlich jetzt in Bereiche, die sehr invasiv auch sind. Also zum Beispiel eine Corona-Intervention kann relativ trivial sein, kann aber auch sehr, sehr komplex sein bei Patienten, die man zum Beispiel früher mit einer Bypass-Versorgung behandelt hätte. Das sind schon Patienten, die Verengungen an kritischen Stellen haben oder auch bei der elektrophysiologischen Untersuchung. Das sind auch teilweise auch hochkomplexe Eingriffe, die durchaus ambulant erfolgen können. Aber, und das ist mein Punkt, ich glaube, man muss für alle diese Leistungen braucht man immer ein Backup eines Krankenhauses und einer Intensivstation. Das sehe ich jetzt auch so ein bisschen als Korrektur von uns als der Herzstiftung, dass eine Interventionsleistung auf der komplett grünen Wiese ohne Zugang zu einem Krankenhaus oder ohne Strukturen, ohne Krankenhausversorgung in so einer Prozesscharakterisierung mit drin ist, ohne Intensivstation im Hintergrund, das finde ich ein bisschen riskant. Auch wenn Komplikationen selten sind mittlerweile, gibt es auch Blutungskomplikationen an der Punktionsstelle, gerade bei den Elektrophysiologen, die irgendwie völlig unerwartet sind. Und da brauchen wir ein Backup.
Ja, und genau da setzt ja auch eine Sorge der Patienten an, weil im Zuge der Klinikreform ganze Kliniken schließen oder Abteilungen. Und muss ich dann befürchten, dass es bei einem akuten kardiologischen Notfall gerade im ländlichen Raum doch auch mal zu, ja, vielleicht Engpässen kommen kann?
Also ich sehe, das ist ja eine Frage des Rettungsdienstes, wie ich das organisiert strukturiere. Ich glaube nicht, dass da Defizite zu erwarten sind, wenn das gut strukturiert ist. Also eine entsprechende Versorgung auch mit telemedizinischem EKG, wo rasch entschieden werden kann. Und da sind die Kapazitäten, denke ich, noch groß genug.
Und wenn man an den ländlichen Raum denkt, könnten medizinische Versorgungszentren ein Modell für den Erhalt der Grundversorgung von Notfällen sein?
Ja gut, die medizinische Versorgungszentren, das ist ja eine Organisationsstruktur, die gibt es ja auch schon ganz lange. Es hängt eigentlich immer am Personal, ob das jetzt 5 Ärzte sind, die ein medizinisches Versorgungszentrum sind oder eine Gemeinschaftspraxis. Es sind dann 5 Kardiologen, die arbeiten. Das ist schon mal immer wichtig. Da würde man sagen, das sollte man unterstützen. Das wird ja auch unterstützt. Es gibt ja wenige Praxen, die Einzelpraxen sind mittlerweile, es sind ganz viele Praxen, die sich zusammenschließen zu mehreren. Und da ist die Geografie natürlich schon wichtig. Es gibt Gegenden, wo viele Kardiologen sind, viele Zentren sind, wie hier in Frankfurt, ist klar, in den Großräumen ballt sich das immer. Auf dem Lande, da braucht man natürlich Unterstützungsmechanismen, dass in einer ausreichenden Zahl Praxen da sind. Wobei ich glaube, es ist dann doch eher wieder die Terminnot, weil der Patient wird schon mal 20, 30 Kilometer fahren zum nächsten MVZ oder zur nächsten Kardiologengruppe. Und was Notfälle betrifft, das war ja auch ein bisschen der Hintergedanke Ihrer Frage, da ist es so, wenn ein Notfall da ist, dann ist über die Chest Pain Units in ganz Deutschland, glaube ich, ein Netz geflochten, was resilient ist. Und das ist auch unsere Position in der Herzstiftung, dass wir darauf drängen, dass die Chest Pain Units nach Möglichkeit in der Dimension, in der Verteilung, in der Zahl erhalten bleiben sollten. Und über die Chest Pain Units ist ja eine Struktur vorgegeben, die werden ja zertifiziert auch, die zuverlässig Notfallpatienten behandeln kann.
Immer wieder ist jetzt im Gespräch das Stichwort Digitalisierung gefallen. Im Einsatz digitaler Technologien, da steckt ja auch wirklich viel Potenzial für diese sektorenverbindenden Strukturen zwischen Haus- und Fachärzten und zwischen ambulanter und stationärer Versorgung. Ein Paradebeispiel, das ja auch schon wirklich aktiv gelebt wird, das ist die Telemedizin zur Versorgung von Herzschwächepatienten. Wie beurteilen Sie, Dr. Smetak, denn die bisherigen Erfahrungen damit?
Sehr gut. Wird ja sehr gut umgesetzt, wird jetzt in weiteren Studien auch nochmal die Indikationsweite überprüft vom Herrn Köhler in der Charité. Mit dem arbeiten wir sehr eng zusammen, auch für Niedergelassenen. Der legt jetzt eine neue Studie auf, die auch nur die diastolische Funktion nochmal also die Entspannungsstörung des Herzens nochmal in Angriff nimmt und unterstützt ihn vom BNK aus, weil wir da sehr viel Potenzial sehen. Ich habe schon in der Studienkonstellation bewiesen und wir haben erste Auswirkungen jetzt auch im Real World, die auch positiv natürlich widerspiegeln, dass man damit tatsächlich Krankenhauseinweisungen vermindern kann und auch die Mortalität senken kann durch diese Telemedizin bei Herzinsuffizienz. Das ist ein Leuchtturmprojekt. Ich glaube, das wird in der Medizin nicht nur bei der Herzinsuffizienz, sondern in Zukunft bei vielen Krankheitsbildern zum Einsatz kommen. Telemedizin mit Kombination entsprechender Variables oder was auch immer, zumindest Messparametern, die eben sozusagen am Patienten direkt vorgenommen werden können oder er selbst sie vornehmen kann. Und dann in der Kombination mit einer sinnvollen Auswertung und dann aber auch Reaktion, das haben die Studien auch gezeigt, wenn Alarm gegeben wird und keiner reagiert, dann bringt es auch nichts. Es muss eine klare Vorgehensweise sein, wenn Alarm, dann auch schnelle Reaktion, das muss auch gegenkontrolliert werden, dann sind diese Dinge, und da bin ich wirklich begeistert, wie das funktioniert, da ist die Zukunft, um eben die Menge auch an Patienten und Patienten, die auf uns zukommt, noch besser betreuen zu können.
Gibt es denn noch andere kardiologische Erkrankungen, wo Sie sich das ähnlich vorstellen könnten? Gerade haben Sie jetzt auch die Smartwatches erwähnt und ich musste spontan an das Vorhofflimmern denken.
Es gibt Langzeit-EKGs. Da ist ja immer das Problem, dass die Rhythmusstörung genau dann nicht auftritt, wenn das Langzeit-EKG getragen wird. Und durch die Wearables ist das natürlich ganz toll jetzt und ist auch akzeptiert, auch in den Leitlinien, das, was man in den Wearables sieht, zum Beispiel in den Vorhofflimmern, dass das technisch auch so qualitativ hochstehend ist, dass man das als Diagnostikum nehmen kann und sagen kann, ich habe dann Vorhofflimmern gesehen, dann steht die Diagnose Vorhofflimmern fest. Also das hilft uns extrem, muss ich sagen, gerade auch bei seltenen Rhythmusstörungen oder die also selten auftreten oder auch schwer zu erfassen sind. Das ist eine ganz tolle Weiterentwicklung und wird auch das Diagnostikum eines Langzeit-EKGs über kurz oder lang wahrscheinlich nicht mehr sinnvoll erachten.
Das wird ja weitergehen. Die Sauerstoffsättigung wird gemessen, der Blutdruck wird in Zukunft gemessen, das ist noch nicht valide. Aber wir werden da viele Informationen bekommen langfristig. Da ist die Frage, dass die tatsächlich halt in ein Zentrum kommen mit einer schnellen Auswertung. Ich empfehle jedem meiner Patienten mit Rhythmusstörungen, die unklar sind, tatsächlich so eine Smartwatch sich zuzulegen, mir die EKGs dann zu zeigen. Langzeit-EKG setze ich zunehmend weniger ein, weil ich weiß, naja, das ist eine Momentaufnahme. Das heißt, dann brauchen wir wieder mal 7 Tage Langzeit-EKG und das ist dann schon wieder ein bisschen Aufwand. Aber da ist die Zukunft in diesen Variables tatsächlich. Und ich glaube, das wird auch sogar für älteren Patientinnen und Patienten gerne angenommen und umgesetzt, weil sie eine gewisse Sicherheit auch haben. Das alleine ist schon mal oft ein wichtiger Faktor.
Wenn wir jetzt zum Einsatz von digitalen Strukturen nochmal zur bedarfsgerechten Terminvergabe, effizientere, automatisierte Terminvergabe zurückkommt, Arzt-zu-Arzt-Kommunikation ist auch angeklungen, die elektronische Patientenakte und die E-Überweisung. Sehen Sie diese beiden Instrumente hier als wichtigen, vielleicht potenziellen Game Changer in dem Bereich Digitalisierung?
Klar, das sind ja gerade die elektronische Patientenakte. EPA ist ja die Grundlage oder die Plattform, auf der das alles entwickelt werden soll. Und das ist ja jetzt gerade alles so am Starten und die wird ja jetzt nach und nach befüllt. Und diese Vorgänge des Befüllens und der Vorgang, das Befüllte zu lesen, das sind Lernprozesse für Patienten, aber natürlich auch für die Ärzte. Und das Schöne ist, dass das eine sogenannte Opt-out-Funktion für den Patienten hat. Das heißt, er kriegt sie, es sei denn, er widerspricht. Das heißt, also man muss schon aktiv dagegen sein, was ein ganz wichtiger Schritt war. Insofern, das ist aus meiner Sicht eine ganz, ganz gute Entwicklung, die jetzt noch gar nicht so zum Tragen kommt, weil im Moment der Prozess startet, das alles so zu befüllen und das Handling dieser Option, das läuft im Moment. E-Überweisung gibt es meines Wissens noch nicht so richtig standardisiert. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache, weil dann das, was wir vorhin diskutiert haben, viel schneller passieren könnte und man auch damit die Chance hat, als Facharzt schon mal genau zu gucken, um was da geht. Wenn da steht nur Kontrolle nach Stent-Implantation vor 4 Wochen ohne Beschwerden oder so, kann man das ganz anders einschätzen als akute Angina pectoris, schneller Termin. Also das ist schon ein Tool, was, glaube ich, relativ einfach zu implementieren wäre und eine große Wirksamkeit hat bei der sozusagen Harmonisierung der Überweisungsstrukturen zwischen dann Primärarztstruktur und fachärztlicher Struktur. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der auch von uns als Herzstiftung schon gefordert werden kann, weil es ist eigentlich eine Digitalisierung, die, glaube ich, technisch gar nicht so schwierig ist und viel, viel Effekt haben würde.
Ist die EPA auch für Sie aus Kardiologensicht auch ein Faktor zur Vermeidung von Fehlbehandlungen, Doppelstrukturen, also durch diesen zentralen Zugriff aller behandelnden Ärzte auf sozusagen eine zentrale Befundsituation des Patienten?
Doppelmedikation, ja. Arztakte.
Also erstmal ist das eine Patientenakte, das darf man nie vergessen. Das ist keine Arztakte. Das heißt, der Patient führt die. Wenn er sie nicht sorgfältig führt und nicht richtig führt, er darf zum Beispiel auch schwärzen, da haben wir schon ein Problem. Aber prinzipiell ja, klar, wenn ein entsprechender Medikamentenplan wirklich hinterlegt ist, allein die Interaktionen zwischen Medikamenten, die wir ja aus vielen Bereichen kennen, die kardiologische Medikamente betreffen, Psychopharmaka, die gewisse Dinge beeinflussen können, QT-Zeit so als Stichwort und andere Dinge, denke, da ist das ein ganz, ganz wichtiges Tool. Aber es muss richtig befüllt sein, es muss gut geführt sein, dann wird's, und es wird noch leider Jahre brauchen. Also ich glaube, wir können uns jetzt nicht darauf verlassen, dass die EPA in absehbarer Zeit alle Probleme lösen wird. Die ist ein guter Ansatz, der aber noch braucht. Wir sind am Entwickeln anderen Systeme. Wir sind gerade bei einem Pilotprojekt unterwegs in Baden-Württemberg, wo wir eine KI-Software beim Hausarzt einsetzen, die gleichzeitig dann einen Termin generiert in der richtigen Ebene beim Facharzt, das dem Hausarzt vorschlägt, die Befunde zusammenfasst und eine Online-Terminvermittlung beim Facharzt ausmacht. So stelle ich mir die Zukunft vor, dass sozusagen tatsächlich recht rasch in die richtige Ebene mit Termin, ohne irgendwelche Brüche, die ganze Geschichte mit Befunden, das ist ja wichtig, auch umgesetzt wird. Und da glaube ich, solche Dinge.
Quasi in einem durchorganisiert.
Ja, ja, das ist ja, was wir brauchen. Also wenn ich Brüche wieder habe in der Versorgung, dass erst zum Beispiel ja der Hausarzt, wenn er lang anrufen muss und wenn ich aber das wirklich hintereinander weg habe, und da stelle ich mir das wichtig vor. Und wie gesagt, die EPA, die wird riesige Potenziale freisetzen, wenn es dann mal gut läuft. Die E-Überweisung geht in die Richtung, was ich gerade geschildert habe, dass wir einfach eine Überweisung plus Befunde, das ist mir wichtig, klare Dinge haben, die noch vorgeführt hat. Dann haben wir, wie gesagt, auch eine Verbesserung der Terminnot. Denke ich, wir müssen das gemeinsam angehen, müssen aber wissen, dass es natürlich Hemmschwellen gibt und müssen die gemeinsam abbauen. Sanktionen, die wieder angedroht werden, helfen auch nicht weiter. Das ist aber so ein Problem, dass Dinge, die nicht getan werden, sanktioniert werden. Positiv angehen, die Dinge, glaube ich, da würden die Praxen viel mehr mitmachen, als dass sie abgeschreckt werden. All die, weil natürlich im niedergelassenen Bereich schon noch ein gewisser Traumata da sind aus den Anfängen der Digitalisierung, die schon schwierig waren. Das E-Rezept musste wieder weggenommen, jetzt flutscht es gut, die EAU geht gut, deshalb lernen inzwischen die Praxen, es geht ja. Das heißt, jetzt nimmt die Hemmschwelle auch ab, diese Widerstand.
Die sind immerhin schon mal
richtig. Und wenn das weiter Fahrt aufnimmt, dann wird es auch zum Game Changer werden.
In welchen kardiologischen Bereichen könnte die künstliche Intelligenz als ein Teil der Digitalisierungsbewegung denn künftig ebenfalls noch bedeutsam werden?
Also ich glaube, dass die Echokardiographie, das ist ja sozusagen die neben dem EKG die grundlegende Diagnostik in der Kardiologie. Das hat sich ja sowieso schon weiterentwickelt. Also früher hatte man ja nur das Hörrohr, um zu gucken, was für ein Herzfehler vorliegt. Und jetzt nimmt man das Hörrohr eigentlich nur so für so ein Vorchecking. Die Entscheidung läuft natürlich trotzdem über den Ultraschall. Der Ultraschall, der braucht eine gewisse Zeit, bis man diese ganzen Einstellungen hat und das dann gewertet hat. Und da wird natürlich eine künstliche Intelligenz kommen. Die Programme gibt es auch schon, die sozusagen den Ultraschall auch so gestalten, dass der wahrscheinlich in der Qualität auch nochmal verbessert wird. So ist man natürlich immer abhängig, wie gut ein Kardiologe schallen kann. Da gibt es welche, die haben das zu ihrer Passion gemacht, die toll schallen. Und andere, die sind vielleicht Katheterspezialisten, die haben nicht so viel geschallt. Und so wird man das ein bisschen harmonisieren über eine ganz hervorragende KI. Also die ersten Programme, die ich da gesehen habe, sind schon sehr gut. Ich glaube, da wird sich ein bisschen was tun. Beim EKG ist ohnehin da, das hatten wir schon erwähnt. Aber Ultraschall ist jetzt so der nächste Schritt. Ein weiterer Schritt ist, wenn ich das ganz kurz noch ergänzen darf, die Bestrebung, dass man anhand der CT-Bilder des Koronargefäßes dann auch schon die Intervention plant. dass man die Bildgebung, die häufig da intravaskulär, also im Kranzgefäß war, dass man die vorverlagert und das CT-Bild nimmt, um dann da auf der Grundlage dieser Daten, dieser Bilder dann auch die interventionelle Therapie planen. Das sind so Dinge, die jetzt so ein bisschen im Fluss sind, die aber, glaube ich, in ein paar Jahren auch etabliert sein werden.
Ja, bei all diesen vielen tollen Perspektiven und Entwicklungen, die wir da jetzt besprochen haben, da spielt natürlich trotzdem immer wieder ein Punkt eine wichtige Rolle, nämlich die finanziellen Ressourcen. Und deswegen wollen wir da abschließend natürlich auch noch einmal ganz kurz einen Blick drauf werfen. Im Gegensatz zu den Hausärzten haben zum Beispiel niedergelassene Kardiologen noch einen sogenannten Budgetdeckel. Das heißt, sie bekommen nur bis zu einer gewissen Summe ihre Leistungen voll honoriert und danach wird abgestuft. Können Sie denn, Dr. Smetak, mit diesem Budgetdeckel und bei all den Möglichkeiten, die eigentlich vorhanden sind, trotzdem gute Herzmedizin machen oder stößt man da doch schnell mal an seine Grenzen?
Die Qualität wird dort nicht beeinflusst, denke ich mal. Die Quantität wird beeinflusst. Da liegt das Problem. Ich glaube, da liegt ja partiell auch ein kleiner Teilaspekt der Terminnot. Ich bin aber davon überzeugt, wenn wir gemeinsam, sagte ich ja vorhin, in den jetzt anstehenden Reformen einen Weg finden, dass die Finanzierungsmittel in der Deutschland vorhanden sind, die Verteilung und die richtige Steuerung, da ist das Problem, wenn die Effektivität gesteigert wird, wenn Bürokratie abgebaut wird, Digitalisierung gestärkt wird, dann haben wir auch mit den Geldern, die zur Verfügung stehen, glaube ich, weiterhin eine qualitativ hochwertige Versorgung. Wir dürfen es ja auch nicht immer schlecht reden. In anderen Ländern warten sie wirklich jahrelang auf irgendwelche operative Eingriffe. Das ist bei uns anders. Wir haben ein System, das immer noch gut funktioniert. Das hat Mängel, ja, aber es immer schlecht reden, denke ich, wird der Sache auch nicht gerecht.
Ja, und wenn die Krankenhausreform aus dem Jahr 2024 jetzt in die entscheidende Phase sich bewegt, dass Kliniken nur noch 60% ihrer Vergütung als feste Pauschale erhalten, 40% für jeden festen Fall. Ziel im Zuge dessen ist es, den ökonomischen Druck aus den Kliniken zu nehmen, unnötige Eingriffe zu vermeiden. Sehen Sie hier bestimmte Aspekte, die sich negativ in Richtung Behandlungsqualität entwickeln könnten?
Also man sieht ja daran, wie sehr gerungen wird, dieses ursprüngliche Gesetz zu verabschieden, beziehungsweise es nicht zu verabschieden und ein Alternativgesetz auf den Weg zu bringen, dass nicht alle so daran glauben. Das Thema ist natürlich, wenn ich das mal so sagen darf, dass die Ökonomisierung, die ist natürlich da. Wenn 80% der Krankenhäuser rote Zahlen schreiben, dann ist das ein existenzielles Thema und da wird die noch so gut gedachte Reform wird nach Lücken durchsucht, wie man da zu Euros kommt, um seine Leute zu bezahlen. Also das ist ja schon, weil wir es gerade von der Finanzierung hatten, das ist ja hocheskalativ, was im Moment stattfindet. Die Pflegedienste waren ja aus der DRG schon herausgenommen, weil man gesagt hat, man will die Schwestern und Pfleger, die sollen sozusagen nicht eingebunden sein in so ein DRG-System, wo vielleicht jemand daran spart und das Geld bekommt, was er vielleicht nicht bekommen sollte und so. Das hat aber dazu geführt, dass die Kosten in diesem Bereich extrem hochgegangen sind, weil jedes Krankenhaus natürlich versucht, einen irgendwie im Pflegebereich Tätigen da einzugleisen in diese Struktur und dann dafür ungebremstes Geld zu bekommen. Das ist ja auch der Konflikt der Krankenkassen im Moment mit der Deutschen Gesellschaft für die Krankenhäuser. Also, ja, der hat aber auch eine gewisse Berechtigung aus meiner Sicht. Und so ist es bei allen Mechanismen, die sie starten. Auch mit der Vorhaltepauschale ist es so, dass sie durch eine gewisse Zahl an mehr Fällen oder weniger Fällen auch die Vorhaltepauschale wieder ändern können. Das heißt, dieses Hamsterrad ist immer dabei. Auch da meine ich, es ist ein Kulturthema. Es muss so sein, dass man so halbwegs finanziell gesichert arbeiten kann, dass man das nicht braucht, so Mechanismen. Und dann, das ist eigentlich das Wichtigste, dass das einen Seriositätsaspekt bekommt und die Entökonomisierung so gestaltet wird, dass diese Schlupflöcher weg sind, zum einen, aber zum anderen so ein Krankenhaus auch, was gut geführt ist, was gute Ärzte hat, was einen guten Zulauf hat, auch ökonomisch ganz gut dastehen kann. Das ganze System muss ein bisschen gereinigt werden, in dem Sinne, dass es nur in Anspruch genommen werden kann und auch Kosten produzieren kann von Leuten, die das wirklich brauchen. Und da komme ich zu dem Punkt, den ich ganz am Anfang gesagt habe. Die Gesundheitskompetenz muss steigen, sowohl was die präventiven Maßnahmen betrifft, aber auch was die Einschätzung von Krankheitsbildern betrifft. Ich glaube, da haben wir als Herzstiftung schon auch eine wichtige Aufgabe, das so ein bisschen mitzugestalten.
Ich denke, was Sie gesagt haben, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Professor Fürthin hat es auch gesagt, diese Vorhaltepauschale und ist ja nur jetzt eben doch zu kurz gesprungen. Ich habe doch dieses Hamsterrad über den Rest, den ich erwirtschaften muss. Und von daher war das ja auch prinzipiell anders vorgesehen. Prinzipiell, man will ja wirklich sozusagen eine Sicherung der Grund. Das kriege ich aber mit dem System so jetzt nicht. So kann ich weiter, nämlich über entsprechende, wie schon gesagt, mehr oder weniger, kann ich die Vorhaltepauschale beeinflussen, kann das Hamsterrad drehen im Rest. Das ist zu kurz gesprungen. Da wird man sich noch was einfallen lassen müssen. Das wird das Problem nicht beheben. Davon bin ich auch überzeugt. Wir betrachten das, ich darf ja auch im BDI tätig sein, auch begleiten das auch kritisch, genau aus diesem Aspekt heraus. Ja, genau. Und wir sehen das schon mit Sorge, was da passiert. Und wir sehen auch mit Sorge, wie sich Weiterbildung der Ärzteschaft entwickelt in diesem Kontext. Wenn weniger Krankenhäuser da sind, Ambulantisierung, die Finanzierung der Weiterbildung. Wir haben da noch viele Probleme, die wir angehen müssen im Kontext dieser ganzen Reform. Die müssen mitbedacht werden.
Wir haben nun einen wirklich schönen Parforce-Ritt durch alle Aspekte der kardiologischen Versorgung hingelegt. Abschließend noch Ihre Prognose. Können wir uns in Zukunft noch für alle alles leisten, was die Herzmedizin im Köcher hat? Von beiden bitte ein kurzes Statement.
Da komme ich darauf zurück, was ich vorhin schon gesagt habe. Die Indikationsqualität ist das Entscheidende. Und wenn die Indikationsqualität zur Durchführung von auch teilweise Diagnostik, aber eben auch speziell interventionellen Verfahren, wenn die vernünftig gestaltet wird, da ist das größte Potenzial, für diejenigen, die die Leistungen brauchen, auch genügend Geld zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, die Indikationsqualität ist der Schlüssel für ganz, ganz vieles, auch in dieser Kostenstruktur, weil das sind ja hochpreisige Dinge, die eingesetzt werden. Und da kann, glaube ich, ein Teil schon mit etwas Zurückhaltung gestaltet werden.
Für alle, die es wirklich brauchen, das sind wir bei der Indikationsqualität, ja. Wird das möglich sein für alle, die es wirklich brauchen?
Gibt es bestimmte Bereiche, wo Sie Sparpotenziale sehen oder Bereiche, in denen Sie mehr investieren würden, wo hoher Investitionsbedarf besteht?
Die Hauptkosten oder der Hauptkostenblock ist ja die stationäre Versorgung. Deswegen ist ja auch sozusagen der Druck so stark, der Ambulantisierung. Und ich glaube, da spielt ein bisschen die Musik. Weil die Krankenhausversorgung ist auch durch die Personalgehälter, aber auch durch die Baumaßnahmen. Wenn ein Krankenhaus eine Baumaßnahme macht, das sind ja irrwitzige Kosten durch die ganzen Vorgaben. Das ist nicht mehr leistbar, auch durch diese Investitionsproblematik, denen die Länder nicht nachkommen. Also das kann man so ein bisschen lösen, indem es mehr verschoben wird in die ambulanten Strukturen. Ich glaube, dass das auch eine große Rolle spielt dann.
Kann ich zustimmen, Ambulantisierung ist ein Stichwort, Entbürokratisierung wird Einsparpotenzial bringen und Investition in gute Digitalisierung wird auch langfristig A, Qualität der Versorgung verbessern und B, Einsparpotenzial haben.
Perfekte Schlussworte. Herzlichen Dank für das spannende und informative Gespräch, lieber Professor Vogtländer und lieber Dr. Smetak. Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben hoffentlich viel mitnehmen können. Sie haben den ersten Teil des Gesprächs mit den beiden Experten als Impuls-Sonderfolge noch nicht gehört. In den Shownotes unter dem Podcast, da finden Sie dann den Link zum ersten Teil, in dem es vor allem um Prävention und therapeutische Zukunftsfragen geht. Bei Anregungen und Fragen rund um die Herzgesundheit wenden Sie sich gerne an die Deutsche Herzstiftung unter info@herzstiftung.de. Ich sage Ihnen nun, bleiben Sie gesund, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Impuls-Podcast wieder mit dabei sind.